René, du hast schon viele tausend E-Mail-Funnel aufgebaut. Du hast mit hunderten Kunden gearbeitet, um ihre E-Mail-Projekte gemeinsam aufzubauen, unter anderem mit Branchengrößen wie Liebscher und Bracht, mit Grater, mit Hermann Scherer. Und hier in diesem Interview, da wollen wir einfach mal so ein bisschen die Gold Nuggets rauskitzeln. Wie genau muss man E-Mail-Marketing einsetzen oder wie kann man es einsetzen, dass es hochprofitabel ist? Was sind so die Tipps, die heute funktionieren? Und nun ja, für wen ist es eigentlich relevant? Ja, da haben wir viele spannende Themen, die wir uns anschauen wollen.
Logical Lemon. Bei uns stehen Kundenergebnisse an erster Stelle.
Bevor wir da tief einsteigen, möchtest du vielleicht nochmal dich ganz kurz vorstellen?
Gerne mal. Also für die mich nicht kennen, ich bin der René Choppe, mir gehört die Agentur Autima. Und ich bin seit 2011, muss mal kurz überlegen, wenn ich das so sage, weil es ist doch schon ein bisschen her, seit 2011 im Online-Marketing. Und seit 2017 habe ich meine Agentur und wir machen nichts anderes mehr als automatisiertes E-Mail-Marketing. Das ist unsere Leidenschaft.
Verstehe. Also mittlerweile seit über 13 Jahren.
Ja.
Wahnsinn. Bist du im Online-Marketing? Okay. Sehr, sehr stark. Gut. Dann, 2017 ist ein gutes Stichwort. Da habe ich angefangen mit meiner Selbstständigkeit. Und als ich da so ein bisschen recherchiert habe, was kann man denn so eigentlich alles tun? Da kam natürlich auch E-Mail-Marketing auf. Und ich habe überall gelesen, E-Mail-Marketing, naja, das ist doch eigentlich tot. Jetzt hast du dich ja 2017 erst darauf spezialisiert. Es scheint nicht ganz tot zu sein. Was ist an diesem Gerücht dran?
E-Mail-Marketing ist tot, da findest du wahrscheinlich auch schon Ergebnisse von 2012, wo das in Blogartikeln erwähnt wurde. Und E-Mail-Marketing kann nicht sterben, bevor es nicht einen adäquaten Ersatz gibt. Das ist gewissermaßen naturbedingt. Also du kannst halt nichts sterben lassen, was du noch nicht ersetzen kannst. Und es gibt halt noch keinen adäquaten Ersatz. Weil wenn du einfach mal schaust, wären die Alternativen? Würde man jetzt mal ganz modern denken und sagen, WhatsApp-Marketing wäre ja eine moderne Alternative. Und wir bleiben jetzt mal im europäischen Raum. Also ich rede jetzt mal nicht von Brasilien oder China, wo es halt tatsächlich E-Mail-Marketing wirklich nicht mehr das Thema ist, weil die meisten Menschen dort kein Postfach mehr haben, sondern halt über WeClap arbeiten oder über WhatsApp. Sondern wir bleiben mal im europäischen Raum, wo halt die meisten Menschen einfach ein Postfach haben, E-Mail-Postfach haben und die E-Mail nach wie vor ein super vertrauenswürdiges Medium ist, auch laut Studien. So, und jetzt haben wir folgende Herausforderung. Du bezahlst für eine WhatsApp, je nach Anbieter und je nachdem, wie du WhatsApp-Marketing machst, bezahlst du etwa 11 Cent pro Nachricht. So, das muss man jetzt einfach mal so hinnehmen. Und jetzt stell dir mal vor, du hast 10.000 Empfänger in deinem Verteiler und du möchtest die im Monat 4-mal anschreiben, was ja jetzt nicht wahnsinnig viel ist. Das ist so ein typischer Branchenschnitt im B2B. So, das heißt 4-mal 10.000 mal 11 Cent und danach merkst du, es wird doch relativ teuer. Das gleiche kriegst du für 170 Euro im E-Mail-Marketing.
Okay, also das ist ja nicht mal ein Zehntel des Preises dann.
Korrekt. Und solange das so bleibt, wird E-Mail-Marketing nicht aussterben können, weil es einfach die unverhältnismäßig günstige Alternative ist, die kaum schlechter ist.
Interessant. Okay, dann sollten wir uns vielleicht mal anschauen, welche Nische in diesem ganzen Online-Marketing-Ökosystem besetzt denn E-Mail-Marketing eigentlich? Weil ich kann ja alles Mögliche machen, zum Beispiel einen Podcast, einen YouTube-Kanal, ich kann Facebook machen. Wie genau kommt da E-Mail ins Spiel? Warum hat es so eine Sonderrolle im Markt?
Für mich ist E-Mail-Marketing keine Standalone-Lösung. Also es gibt natürlich Menschen, die das als Standalone-Lösung machen und es gibt wahrscheinlich auch ein oder zwei, die damit erfolgreich sind. Für mich ist E-Mail-Marketing ein Vertriebswerkzeug. Das heißt, du hast es auch in deinem Online-Marketing-Mix mit drin, um bestimmte Vertriebswege effizienter und effektiver zu gestalten. Ich mache mal ein Beispiel. Angenommen, du möchtest jetzt, oder du hast irgendwann mal mit Facebook angefangen. Ganz am Anfang gab es ja bei Facebook so diese Aufbruchstimmung, Goldgräberstimmung. Wir machen einen Post, auf einmal erreichst du 80.000 Menschen und alle waren begeistert. Sondern hat Facebook systematisch die Reichweite reduziert, reduziert, reduziert. So, und wenn du heute noch einen Post machst mit deiner Unternehmensseite, erreichst du im Schnitt statistisch gesehen 0,1% deiner Fans. Nicht mal der Menschen bei Facebook, sondern der Fans, die mit Absicht folgen und eigentlich deine Nachrichten hören wollen.
Also bei 5.000 Fans erreiche ich 5 Leute.
Korrekt. So, und das ist natürlich so ein bisschen schwierig. So, und jetzt überlegt man so, was machst du jetzt als Alternative? Das heißt, wenn du deine Sichtbarkeit an eine Plattform koppelst, bist du natürlich abhängig von deren Algorithmen, von deren Tagesform. So, wenn du aber angefangen hast, mit deinem Facebook-Account parallel E-Mail-Adressen einzusammeln, dann hast du diese E-Mail-Adressen heute noch und hast halt nach wie vor fast identische Öffnungsraten, momentan übrigens sogar Tendenz steigend. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass wenn du eine E-Mail schreibst, du im Schnitt schon 22-25% deiner Menschen im Verteiler immer erreichst, wenn du es möchtest. Und zwar für extrem wenig Geld im Verhältnis. Und diese Macht zu haben, diese Macht, deine Interessenten immer erreichen zu können, wenn du es möchtest, für Preisaktionen, wenn du mal ein No-Brainer-Offer hast und jetzt sagst, jetzt machen wir mal richtig Vollgas, oder du hast eine, weiß ich, Black Friday, oder es gibt eine Veränderung, oder du hast ein Gesuch oder irgendetwas ähnliches, hast du mit E-Mail-Marketing die Möglichkeit, die Leute immer zu erreichen. Und das ist der große Mehrwert.
Um die Zahlen ins Verhältnis zu setzen, die du genannt hast, E-Mail-Marketing 25%, Facebook 0,1%. Das heißt, ich erreiche mit E-Mail 250 mal mehr Leute. Mhm. Das ist total verrückt. Also, wenn man sich mal überlegt, also der Aufwand, jetzt einen Facebook-Post zu gestalten oder eine E-Mail zu schreiben, ist ja im Prinzip gleich. Ich produziere etwas Text. Mhm. Und wenn ich die gleiche Menge an Menschen im E-Mail-Newsletter habe wie Facebook-Fans, erreiche ich mit einer Aktion das 250-fache Ergebnis.
Gut, jetzt ist natürlich jemand, der ganz kritisch ist, sagt er, ja, wer macht denn heute noch Facebook? Ja, der würde sagen, wir machen ja mittlerweile Instagram, LinkedIn, TikTok etc. Und da erreiche ich ja viel, viel mehr Menschen. Mhm. Es gibt aber einen essentiellen Unterschied, den viele, glaube ich, gar nicht sehen oder vielleicht auch gar nicht verstehen, weil sie es oft tatsächlich falsch machen. Wenn du E-Mail-Marketing richtig machst, entwertest du deinen Content nicht.
Was genau heißt das, Content entwerten?
Wenn du machst heute bei Instagram, hast du jetzt gerade eine super Inspiration und machst einen super Post. Setz dich ran, machst eine geile Copy, machst ein Bild, Farbfilter, komplette Programm, okay? Du hast jetzt einen Mega-Post. So, und den postest du jetzt. Was glaubst du, wie viele Leute werden übermorgen diesen Post sehen?
Naja, noch eine Handvoll Leute.
Nächste Woche?
Annähernd niemand.
Schade drum, oder? Also du hast irgendwie einen guten Content produziert. Wahrscheinlich kein Deep Dive Content, aber irgendwie guten Content produziert und schickst ihn raus. Und eine Woche später interessiert es einfach absolut niemanden mehr. Bei LinkedIn ist die Spanne ein bisschen länger. Da gibt es auch mal Posts, die auch mal nach ein oder zwei Wochen noch immer Reichweite generieren. Aber lass uns mal jetzt nicht den Fokus auf ein oder zwei Wochen reden, sondern von einem Monat, einem Jahr, zwei Jahren. Und das ist etwas, was du mit E-Mail-Marketing, wenn du es richtig machst, dann entwertest du den Content nicht, sondern du kannst ihn ein einziges Mal erstellen und kannst ihn für immer nutzen. Und das ist ein riesen Benefit.
Da müssen wir definitiv noch mal ein bisschen mehr reingehen, weil in meinem Kopf gehen jetzt natürlich die Fragen auf. So, wenn ich einen Newsletter schreibe, dann ist der auch einmal rausgeschickt und dann sieht ihn ja keiner mehr.
Genau, aber deswegen schreibe ich auch keinen Newsletter.
Aber das ist ein super Cliffhanger. Ich glaube, den heben wir uns noch ein bisschen auf für später im Gespräch. Also, warum für mich E-Mail so wichtig ist, also wenn ich mir vorstelle, in all dem Content, den man machen kann, dann gibt es ja unterschiedliche Kategorien, wie ich Leute erreichen kann. Also ich teile das in meinem Kopf ein, einmal in Augenpaare, dann in Leads und dann in im Prinzip so, ja, wie nennt man das, vielleicht heiße Kontakte. Also Augenpaare sind Leute, die mich sehen, aber ich weiß nicht, wer das ist. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört oder ein YouTube-Video von uns sieht, nun, dann sehen das Leute, aber ich weiß nicht, wer das ist.
Also Augen- und Ohrenpaare.
In dem Fall auch Ohrenpaare. Genau. Leute sehen das, aber ich kann sie nicht ansteuern. Mhm. Das ist ein Unterschied zu Leads. Leads sind Leute, die ich kontaktieren kann. Das sind zum Beispiel Follower auf Instagram. Ich sehe ja, wer mir folgt. Ich könnte sie aktiv anschreiben. E-Mail-Adressen sind natürlich auch Leads, weil ich weiß, also ich kenne die Adresse. Mhm. Auch Telefonnummern sind Leads.
Und man muss dazu sagen, dass die Instagram-Leads, die kannst du natürlich anschreiben, aber es wäre ein bisschen weird. So im Sinne von, ey, ich habe gesehen, du folgst mir, lass uns doch reden, lass uns einen Termin machen. Könnte ich mir vorstellen, wird den einen oder anderen so ein bisschen sofort zum, nee, ich folge dir doch nicht mehr.
Möglicherweise in der Tat. Wenn man es gut einsetzt, kann man daraus natürlich schon auch gut Leads ziehen. Aber ja, im Prinzip, also E-Mails sind ja auch Leads, die aber eben noch keine Telefon-Leads sind. Und jetzt ist es so, wenn ich zum Beispiel Content mache, YouTube-Videos beispielsweise, und dann das Ziel ist ja, Leads zu gewinnen, also dass ich Telefonnummern habe, damit dann der Telefonvertrieb greift für Hochpreisprodukte. Mhm. Jetzt ist es halt so, Beratungsgespräche buchen sich zunehmend immer weniger Leute. also die Hürde, ein Beratungsgespräch zu buchen, ist halt einfach relativ hoch. Es ist ja ungefähr das Pendant zu, wenn ich jetzt in ein Autohaus gehe und sage, ich buche jetzt hier oder ich mache eine Probefahrt mit dem Auto. Es fühlt sich sehr, sehr verbindlich an.
Ja.
Die Hürde, sich für einen Newsletter anzumelden oder einfach einen Lead-Magneten anzufordern, ist ja signifikant geringer. Das heißt, die Conversion von Augenpaaren von irgendeinem Content in E-Mail-Adressen ist massiv viel höher. Und wenn ich mich jetzt geschickt anstelle, kriege ich ja die E-Mail-Adressen sehr schnell, sehr gut angereichert, also dass ich die E-Mail-Adressen in Telefonnummern konvertiere. Also, und das ist für mich so ein Sonderfall von allen Medien, die es gibt. Weil es halt einfach zwischen irgendwelchen Leuten sind, die mich konsumieren, wann auch immer sie wollen, und Telefonleads. Das ist eine ganz interessante Zwischenstation, zu der es eigentlich nicht wirklich Alternativen gibt. WhatsApp hattest du gesagt, also so ein WhatsApp-Community-Newsletter-artiges Zeug könnte man machen, aber da ist ja die Effizienz nicht so hoch, wie du gesagt hast. Oder die Kosten.
Die Kosten, genau. Ja. Also die Kosten sind halt massiv höher. Und man muss auch dazu sagen, man wird erstaunt sein, wenn man immer denkt, jeder hat WhatsApp, aber nee, nicht jeder hat WhatsApp. Also wenn du jetzt eine Datenbank hast, wir haben jetzt unsere komplette Datenbank natürlich auch, wir machen ja auch WhatsApp-Marketing, also so ist es nicht. Wenn du aber unsere komplette Datenbank anschreibst, dann wirst du merken, irgendwie von den Handynummern, die wir haben, sind irgendwie nur 70% bei WhatsApp. Also die anderen haben es nicht. Also wir können alle anschreiben per E-Mail, wir können aber halt nicht alle erreichen per WhatsApp.
Ja, erstaunlich. Stimmt, weil E-Mail hat ja jeder, egal wo ich mich anmelden möchte. Wenn ich irgendwo im Internet aktiv bin, brauche ich eine E-Mail-Adresse.
Korrekt.
Okay, interessant. Also das heißt, wir können schon mal einen Haken dran setzen. E-Mails sind wichtig. Also als diese in ihrer besonderen Funktion, die sonst durch nichts zu ersetzen ist. Also gerade wenn man irgendwie Umsatz machen will, okay, E-Mails gehören mit dazu. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen das Thema angeschnitten, wie hast du das genannt, Content-Entwertung. Mhm. Also die Problematik, dass gerade wenn ich auf fast allen Social-Media-Plattformen poste, Facebook, LinkedIn, Instagram, meine Posts sind im Prinzip nach wenigen Tagen tot.
Ja.
Und allein, das ist eigentlich, was das bedeutet, heißt ja in der Praxis, ich muss zum Beispiel, wenn dieser Post nach einer Woche komplett tot ist, jede Woche einen neuen Post machen, nur um auf derselben Stelle zu bleiben.
Ja.
Auf derselben
Stelle. Du bist in der Dauer-Content-Generierungsschleife gefangen.
Genau, ich habe mir dann im Prinzip so eine Art Hamsterrad gebaut.
Ja.
So, und wenn ich da wachsen will, nun, es geht ja nicht. Also, weil man Content halt, also ich baue nichts Dauerhaftes auf. Da gibt es eigentlich nur wenige rühmliche Ausnahmen. Also, YouTube beispielsweise zeigt auch sehr viele alte Videos an. Das ist sehr faszinierend. Ich habe vor kurzem ein Video angezeigt bekommen, das wurde vor 14 Jahren hochgeladen.
Wahnsinn.
Das ist schon verrückt. Also, alleine wie alt die Plattform ist und dass es halt einfach jetzt immer noch angezeigt wird, das ist schon sehr, sehr krass. Aber abgesehen von YouTube, Podcast und Bücher, gibt es da kaum etwas, was mir einfallen würde.
Genau, wo du das Alter siehst, wohlgemerkt. Ne? Du bekommst, wenn du dich zum Beispiel bei mir einträgst, bekommst du auch E-Mails, die sind Jahre alt. Mhm. Nur du siehst es nicht, weil es steht kein Zeitstempel dran.
Ja, dann lass uns doch da jetzt mal reingehen. Weil wenn ich an E-Mails denke, dann sind meine ersten Assoziationen die, wenn ich so mein Postfach aufmache, dann schreibt mir da irgendjemand mit so einem richtig schlechten Text in der Richtung so, wir sind ein ganz tolles Unternehmen und wir machen dies und das. Und das sind E-Mails, die möchte ich eigentlich gar nicht haben. Die landen häufig auch im Spam-Ordner. Das ist ja nicht das, was du machst.
Korrekt. Ist übrigens witzig, weil du genau diese Qualität des Marketings überall hast. Die hast du ja auch bei YouTube. Aber der Algorithmus würde diese Videos ja niemals bevorzugen und würde sie dir niemals ausliefern und niemals anzeigen. Ja, da hast du im E-Mail-Postfach nur den geringen Filter mit, erkennt jetzt der Postfachbetreiber, der Hoster, erkennt der jetzt, ist es Spam, Werbung, okay, dann packe ich es gleich da rein, aber ansonsten kriegst du das mehr oder weniger ungefiltert. Deswegen kriegen wir mehr Marketing-schlechte E-Mails, als wir zum Beispiel mehr Marketing-schlechte Instagram-Posts, LinkedIn-Posts oder YouTube-Videos sehen, weil der Algorithmus es dort gar nicht bis dahin bringt.
Absolut plausibel, so habe ich nie drüber nachgedacht, aber das spricht ja eigentlich für die Qualität von E-Mails und nicht dagegen. Also, weil es ja trotzdem zugestellt wird, selbst wenn man schlecht ist. Und also jetzt hier alle Selbstständigen, alle Unternehmer, die zuhören und die jetzt keinen schlechten Content machen, die sehen dafür vielleicht auch für sich jetzt dann direkt die Chance.
Genau. Also auch im E-Mail-Marketing gibt es natürlich gewisse Best Practice, was du in eine E-Mail reinschreiben solltest und niemals in eine E-Mail reinschreiben solltest. Und wenn eine E-Mail anfängt mit ich und wir, ist das grundsätzlich schon mal falsch. Weil das interessiert einfach niemanden. Also kein Empfänger denkt heute darüber nach, was macht denn diese Firma eigentlich? Haben die jetzt irgendwie, sind die auf irgendeinem Messestand unterwegs in diesem Jahr? Wo könnte ich die denn mal besuchen? Fragt sich kein Mensch.
Ja.
Sondern wir beschäftigen uns in der Regel mit uns selbst, mit unseren eigenen Bedürfnissen, mit unseren eigenen Problemen. Und wenn jetzt eine E-Mail kommt, die offensichtlich ein aktuelles Problem von dir lösen könnte, dann bist du halt neugierig und gehst rein.
So ist es. Also da stecken ja so die Namen Customer-Centric und Company-Centric dahinter, wenn man Copy schreibt. Und also der Standardansatz, wie Leute, die neu im Copywriting sind, schreiben, ist erstmal immer Company-Centric. Also das heißt, die eigene Firma, ich, das Wir steht im Fokus. Wir machen dies, wir können dir dabei helfen, wir sind die Nummer eins, weil.
Mhm.
Aber also jeder, der mal so eine E-Mail zum Beispiel gesehen hat, weiß ja aus eigener Erfahrung, juckt mich nicht.
Korrekt.
Die werden einfach weggeklickt. Ich habe die spaßenshalber mal so ein bisschen gesammelt, diese E-Mails, so als Negativbeispiele, dass ich das an unsere Kunden weitergeben kann.
Ja, sehr gut, den Ordner kannst du mir gleich freigeben.
Sehr, sehr nützlich. Genau, im Unterschied zu Customer-Centric, da steht der Kunde im Fokus und das sind dann alles immer Sätze mit du und dein Vorteil oder deine Herausforderungen.
Oder kennst du das, wenn du im Alltag diese und diese Situation hast? Genau, du wirst abgeholt, in einen Film gezogen und dann kannst du dich eventuell mit dem Problem identifizieren oder halt auch nicht. Passiert ja auch. Ja. Aber das Interessante ist ja auch da wieder, wenn du eine E-Mail hast, auf die du jetzt, die du vielleicht öffnest, liest, aber jetzt nicht drauf reagierst, also nicht konvertierst, ändert das ja nichts daran, dass der dir die Mail gesendet hat, nicht wieder eine neue Mail senden kann. Auch da wieder haben wir einen Unterschied zu Social Media. Wenn du jetzt dreimal auf meinen LinkedIn-Post nicht reagierst, wird der dir halt gar nicht mehr angezeigt. Ja. Auch da keine Wahl. Das Einzige, was der E-Mail-Empfänger machen kann, er kann sich austragen. Wenn er genervt ist oder sagt, es ist mir zu viel oder ist halt für mich gar nicht relevant, kann er sich austragen. Und das ist dann das eindeutige Signal. Ah, da hat sich jemand ausgetragen, der mochte die E-Mail nicht, der mag das Thema nicht. Ist auch okay. Hat man ja immer. Aber es ist halt viel direkter einfach als im Social Media.
Das ist auch wieder so ein guter Punkt, weil ich ab und zu mal gehört habe, so als Gegenargument gegen E-Mails, ja, aber da können sich ja Leute austragen. Aber wenn man genau drüber nachdenkt, so wie du es ja gerade formuliert hast, ist das ja eigentlich die große Stärke. Weil bei anderen Social Media Plattformen kriege ich gar nicht mit, dass die Leute sich quasi ausgetragen haben. Sie sind mental ausgetragen und die Plattformen spielen mich gar nicht mehr aus. Und bei E-Mail muss jemand ja selber aktiv werden. Und das werden ja die wenigsten Leute. Wir haben ja immer so diesen Status Quo-Bias. Also es läuft halt einfach so weiter. Wenn ich dann sehe, ja, die E-Mail ist nicht relevant für mich, dann mache ich mir in der Regel nicht die Mühe, dass ich dann sage, ah, wo kann ich mich jetzt hier austragen? Und dann klicke ich hier und da. Sondern es ist halt so, ja, es war halt jetzt gar nicht relevant, egal. Es sind noch 5 andere E-Mails im Postfach, die ich mir jetzt einfach anschaue.
Genau. Und E-Mail-Marketing ist auch, verzeiht auch deutlich mehr. Du kannst also wenn du jetzt bei Instagram, LinkedIn oder irgendwo viel Reichweite hast und du dort einfach mal 2-3 Wochen nichts postest und dann wieder anfängst, wirst du merken, dass deine Reichweite ein Zehntel ist, ein Zwanzigstel von dem, was du vorher hattest. Und du musst dann im Prinzip wieder anfangen, Reichweite aufzubauen. Geht dann ein bisschen schneller als beim ersten Mal, aber du musst wieder anfangen. Wenn du jetzt 3 Monate keine E-Mail schickst und du schickst mir deine E-Mail, ändert das erstmal gar nichts. Ja, gibt auch da Zeitrahmen. Also wenn du es jetzt ein halbes Jahr machst, dann gibt es tatsächlich eine Änderung, aber rein technisch gesehen, 3 Monate keine Mail geschickt, geht die Welt nicht unter. Kannst du danach wieder anknüpfen, wo du aufgehört hast.
Ja, okay, verstehe. Das heißt, die Sichtbarkeit ist dieselbe. Ob sich Leute dann noch erinnern können, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
Genau.
Also wenn jetzt 5 Jahre vergehen und ich eine E-Mail rausschicke, naja, dann würden sich da vielleicht einige der Leute beschweren. Aber gut, wenn man es jetzt nicht dazu kommen lässt, dass alle Interessenten komplett vergessen haben, dann hat man natürlich diesen gewaltigen Pluspunkt für E-Mail. Eben, dass man immer wieder die garantierte selbe Sichtbarkeit hat. Man landet ja einfach im Postfach. Das ist schon stark. Ja, jetzt waren wir, also oder wir sind da ein bisschen abgedriftet von diesem Thema. Es gibt unterschiedliche Arten von E-Mails. Wir haben jetzt angefangen mit Kaltakquise-E-Mails eigentlich, die ungefragt im Postfach landen. Jetzt gibt es da ja noch andere Wege, wie man E-Mails nutzen kann. Newsletter beispielsweise ist, glaube ich, so der typische Weg, wie man darüber nachdenkt. Und es gibt noch mehr.
Ja, also vom Prinzip her gibt es die 2 großen Gruppen. Du hast einmal das Cold Mailing, wo du Leute anschreibst, die dich nicht kennen, die ja ehrlicherweise auch nicht auf dein Angebot warten. Und du versuchst dann durch den Impuls halt mit denen zu arbeiten. Und du hast das E-Mail-Marketing, was inbound funktioniert, was warm, Warm-Mailing ist, wo du einfach Menschen anschreibst, die sich bei dir aktiv eingetragen haben, im Newsletter, im Lead-Magneten, hatten mal ein Gespräch mit dir, haben einen Vortrag gehört, haben sich die Unterlagen runtergeladen und so weiter. Und das Thema Cold-Mailing ist ja ein Thema für sich, ist nicht zwingend einfach, gibt es auch rechtlich natürlich auch ein paar Themen, du kannst es gar nicht im B2C machen, im B2B ist es eigentlich auch nicht erlaubt, du kannst Abmahnung kriegen, kannst geblacklistet werden, ja, ist nicht unsere Welt, also ist auch nicht das, was wir machen, sondern wir haben uns wirklich spezialisiert auf das reine Inbound-Mailing. Also immer die Frage, wenn jemand in deinen Verteiler gekommen ist und noch nicht gekauft hat, dann hat das ja einen Grund. Also in der Regel wissen die, was du anbietest, aber haben noch nicht gekauft. Und wir sind einfach sehr gut da drin, Menschen, die noch nicht gekauft haben, zu überzeugen und an den Punkt zu bringen, dass man ihnen dann etwas verkaufen kann oder dass sie es sogar selbst kaufen wollen. Und auch da wieder möchte ich so ein bisschen den Blickwinkel mal schärfen, weil auch das sehen viele nicht. Viele denken, beispielsweise, wir bleiben mal bei dem Thema Newsletter-Anmeldung, weil du es so schön gesagt hast, viele denken, naja, eine Newsletter-Anmeldung ist halt, was ist das schon, ist halt eine Newsletter-Anmeldung. Und das sehe ich zum Beispiel ganz anders. Newsletter-Anmeldung ist für mich ein Zeichen von, deine Webseite hat mir jetzt gerade nicht das passende Angebot geliefert. So. Oder ich bin halt noch nicht so weit. Weil irgendwo Vertrauensthema ist, irgendwas, das kann ich noch nicht entscheiden. Aber es ist so spannend, dass ich irgendwie dranbleiben möchte. Ja, jetzt habe ich ja zwei Möglichkeiten. Ich könnte mir deine Webseite auf ein Lesezeichen setzen und vielleicht oder vielleicht auch nicht zurückkommen. Oder ich sage, ich trage mich im Newsletter ein, weil irgendwie, wenn das nächste Mal doch was kommt, informiere mich mal bitte. Du würdest dich niemals zu einem Newsletter eintragen von einer Firma oder von einer Marke, die dich nicht überzeugt. Sondern du gehst irgendwie auf eine Seite, findest das alles cool, findest es spannend, aber du hast jetzt gerade im aktuellen Stand keinen Bedarf oder du findest nicht, was du suchst und trägst dich dann im Newsletter ein. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel Newsletter-Empfänger direkt in eine Onboarding-Strecke reinholen. Das heißt, wenn jemand sich zum Newsletter einträgt, dann haben wir dort eine gewisse Verzögerung, warten, bis Büroöffnungszeiten da sind und schreiben dem dann eine sehr persönlich aussehende E-Mail, von jemandem, der wirklich in dem Unternehmen arbeitet. Sieht auch nicht aus wie ein Newsletter, wo es dann einfach ein, ey, ich habe gesehen, Sie haben sich bei uns im Newsletter eingetragen, freut mich sehr. Ich habe ja auch in unserer Kundendatenbank geschaut, Sie sind noch gar nicht Kunde bei uns. Um was geht's denn bei Ihnen eigentlich? Was haben Sie denn gesucht und nicht gefunden? Du wirst erstaunt sein, was du da für Antworten kriegst und dann direkt ins Geschäft kommst. Du kannst diesen ganzen Prozess komplett automatisieren. Wir machen das halt als Newsletter-Onboarding-Kampagne. Und wir haben Quoten, dass wir um die 30% innerhalb der ersten 2 Wochen in Kunden verwandeln von Newsletter-Anmeldungen. Das stützt ja meine These schon sehr gut.
Das sind ja komplett verrückte Zahlen.
Ja.
30% ist das der Schnitt, den ihr so bei euren Kunden feststellt.
Und wir stellen auch fest, dass wenn wir die über diese Onboarding-Serie in den Newsletter holen, also auch in den Verteiler holen, dass diese Kontakte, die einmal so angefangen haben, wir brauchen am Anfang einmal diesen Peak, einmal so angefangen haben, dass die viel, viel seltener passiv werden oder sich austragen.
30% mehr, das sprengt ja gerade meine Vorstellungskraft. Weil, also 30% der Newsletter-Eintragungen in Kunden verwandeln. Weil es ist ja signifikant einfacher, dass sich jemand für einen Newsletter einträgt, als für ein Erstgespräch. Da hat man ja ein Vielfaches an Conversions. Also nicht 30% mehr, sondern vielleicht 300-500% mehr.
Ja, natürlich ist auch die Newsletter-Eintragung, also auch da, ich sag ja mal, ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich einen Newsletter haben will.
Richtig.
Also, wenn ich dich jetzt frage, willst du einen Newsletter? Hey, nee, möchte man nicht. Deswegen arbeiten wir auch mit Lead-Magneten gerne, um einfach jemanden dort abzuholen, wo er gerade steht und ihm ein kleines Problem kostenfrei lösen zu können. Und dann kriegen wir daraus Eintragung. Und auch diese Eintragung kannst du ja sehr gut direkt in Kunden konvertieren.
Ah, okay. Also das heißt, das gilt jetzt explizit für jemand, der gesagt hat, ich möchte einen Newsletter haben, dass sie da dann 30% in Kunden
konvertieren. Nee. Tatsächlich bei der Eintragung, also wenn du auf deiner Website es jetzt gar nicht stark promotest, sondern einfach sagst, ja, es gibt eine Website und es gibt irgendwo auch die Möglichkeit, sich zum Newsletter einzutragen. Die Kontakte, die sind super heiß. Weil warum tragen die sich zum Newsletter ein? Also es steht ja nicht dran, ich kriege jetzt irgendwie 10% auf meine Erstbestellung, wenn ich mich jetzt eintrage, sondern es ist einfach ich bin auf deiner Seite, Logical Lemon, schaue mich um und denke, wow, ist einfach ziemlich cool, was die machen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt gerade für mich das richtige Thema ist. Aber ich will jetzt auch nicht einfach gehen. Mhm. Also informiere mich doch bitte, wenn es irgendwas Neues gibt.
Ja, stark.
Es ist eigentlich so ein bisschen wie, ich folge dir, ich abonniere deinen Kanal. Eigentlich ist es sehr ähnlich, ne?
Ja.
Ja, und das mache ich ja auch, wenn ich ein Video gesehen habe, es hat mir gefallen, abonniere ich deinen Kanal. Was ja auch doch ein sehr gutes Signal ist, weil zeigt, irgendwie möchte ich mehr von dir hören.
Ja, also ich bin absolut beeindruckt von diesen Quoten. Also wie gesagt, weil die Newsletter-Eintragung ja einfacher ist. Und wenn ich halt dann jetzt zum Beispiel nicht auf ein Erstgespräch pitche, sondern auf eine Newsletter-Eintragung und dann melden sich fünfmal so viele Leute und ich kriege ein Drittel davon in Kunden konvertiert, dann ist das ja viel besser, als wenn sich signifikant weniger Leute für Erstgespräche eintragen und ich von denen dann, selbst wenn ich 100% von denen konvertiert bekomme, habe ich unterm Strich ja weniger Kunden.
Ja, man muss natürlich immer ein bisschen schauen, ne, womit konvertierst du die, was sind genau die Angebote. Also da gibt's ja, ist ja wie immer, lebt das Ganze von den Variablen und vom Detail, muss man natürlich schauen, aber ja.
Okay, also es führt wahrscheinlich dann alle diese Details auch zu tief hier für dieses Gespräch, aber also was wir einfach mal so als Zwischenfazit festhalten können, wenn man das geschickt macht durch Onboarding-Strecken, die man ein einziges Mal aufsetzt und ja dann nicht mehr anfassen muss, dann kann man aus Newsletter-Eintragungen sehr geschickt Kunden gewinnen.
Ja.
Im Prinzip stark automatisiert.
Ja. Und es gibt eine Sache, die hat übrigens auch so ziemlich keiner auf dem Schirm, wenn wir über E-Mail-Marketing reden. Wenn wir über E-Mail-Marketing reden, betrachten das ganz, ganz viele so als eine Insel, die halt da ist oder nicht da ist. Und das ist eigentlich witzig, weil es ist so unfassbar falsch, wie es nur sein kann. Also es trifft es halt so richtig gar nicht. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn du, stell dir mal vor, du hättest heute einfach, du hast von mir irgendwann mal Facebook gemacht, du hattest wahnsinnig viele Fans bei Facebook und hast die jetzt, diese Facebook-Fans, in deine Liste bekommen und hast jetzt, machen wir mal eine große Zahl, du hast 100.000 Empfänger in deiner Liste. So, was kannst du mit 100.000 Empfängern in deiner Liste machen? Und jetzt werden ganz viele sagen, ja, du kannst ihnen halt E-Mails schreiben. Ja, kannst du machen. Aber wenn du auf irgendeine andere Plattform gehst, auf Instagram, auf LinkedIn, auf YouTube, auf Google, was kannst du dort machen mit E-Mail-Adressen? Hm. Genau, du kannst die als Audience benutzen und Lookalike-Listen erstellen, kannst Retargeting-Listen erstellen aus den E-Mail-Adressen, die du aus einer ganz anderen Plattform gesammelt hast. Das heißt, es ist nicht nur E-Mail-Marketing. Es ist halt diese Tatsache, dass du die Daten hast, gibt dir in ganz vielen anderen Plattformen wahnsinnig viele Vorteile, die man einfach, also die sind ja auch da. Die sind einfach so ein Bonus on top mit dazu. Und es macht einen Unterschied, ob du jetzt YouTube-Werbung startest und keine einzige Mailadresse hast und keinen einzigen Abonnenten oder ob du 100.000 Empfänger hast, die zu deiner Zielgruppe gehören. Und dort schon mal sagen kannst, ich lade die Daten mal hoch und YouTube, guck mal, davon hätte ich gerne mehr.
Ja, und es müssen ja nicht mal 100.000 sein, sondern selbst 1.000.
Korrekt.
Das reicht ja schon.
Richtig.
Faszinierender Gedanke. E-Mail, das hat so viele Vorteile, ich könnte sie jetzt schon gar nicht mehr zusammenfassen, was wir hier alles besprochen haben. Es ist ein faszinierendes Thema. Die große Frage, die man sich jetzt natürlich immer stellen kann, es gibt ja unendlich viele Optionen an Dingen, die man machen kann und soll. Und jeder rät ja was anderes. Mhm. So, Facebook, Instagram, YouTube und dann braucht man einen Newsletter und WhatsApp-Marketing kann man machen. Und es gibt jetzt irgendwelche Chatbots und dann gibt es Landingpages und Leadmagneten könnte man bauen und dies und das. Mhm. Oder auch Ads schalten. So, aber ab welcher Stelle würdest du E-Mail-Marketing empfehlen? Gibt es da so objektive Kriterien, dass du sagst, jemand, der einen bestimmten Umsatz macht oder der bestimmte anfängliche Hürden in seinem Business gemeistert hat, so ab wann fange ich damit an?
Also für mich ist wir können ja auch mal gucken, wo lohnt sich E-Mail-Marketing gar nicht.
Ja,
auch mal ein guter Punkt. Also ich finde persönlich, E-Mail-Marketing verliert extrem an Relevanz, wenn du ein einziges Mal etwas verkaufen kannst. Also ich finde jetzt für Immobilienmakler E-Mail-Marketing nicht so wahnsinnig relevant. Und wenn du ein Produkt verkaufst, was ausschließlich auf einen offensichtlichen Bedarf eingeht. Also ich mache mal auch da wieder ein Beispiel. Wenn du dich, sind draußen minus 13 Grad und du schließt dich zu Hause aus. Was brauchst du?
Schlüsseldienst.
Punkt. So, du brauchst von dem Schlüsseldienst keinen Leadmagneten, kein Webinar. Du würdest nicht auf Social Media gehen, schauen, wo war der denn gerade im Urlaub. Du würdest nicht auf LinkedIn gucken, was hat der für eine politische Meinung zu dem Thema, sondern du würdest einfach googeln, guckst, hat der offen, hat der Bewertung, wird der mich über den Tisch ziehen, ja, nein, vielleicht. Und dann rufst du den an. Ende. Das ist die komplette Geschichte. Das heißt, ein Schlüsseldienst, wo der Bedarf offensichtlich an etwas geknüpft ist, was mit dem Schlüsseldienst erstmal gar nichts zu tun hat, sondern halt mit der Situation, da brauchst du kein E-Mail-Marketing. Und ich glaube auch, der würde mit einem YouTube-Kanal möglicherweise auch nicht viel reißen, es sei denn, er hat Produkte, die wiederum Impulskäufe auslösen. Also er hat vielleicht eine spezielle Zugangskontrolle und so weiter. Dann würde das Thema wieder interessant werden und dann könnte er auch E-Mail-Marketing machen. Das heißt, E-Mail-Marketing ist immer dann interessant, wenn du entweder mehrfach was verkaufen kannst oder einen Entscheidungsprozess vom Kunden hast, den du beeinflussen kannst. Also auch da wieder, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt, also es gibt ja viele Leute, die gehen halt mit der Idee schwanger, zum Beispiel einen YouTube-Kanal aufzubauen und entscheiden aber nicht heute sofort auf Ja, aber halt auch nicht auf Nein, sondern die Idee ist mit da. Dann überlegt man, was muss ich alles dafür machen, brauche ich das, versuchen die es selber durchzuplanen, aber wir wissen natürlich, brauchen die eigentlich eine Beratung an der Stelle, um mal genau den Blick zu kriegen, lohnt sich das für mich eigentlich? Und da lohnt es sich dann auch per E-Mail-Marketing oder per anderen Kanälen immer wieder nachzufassen. Das ist ja eigentlich das System. Also wir müssen die Menschen, wir brauchen halt die Touchpoints im Vertrieb. Das ist ja eine Tendenz, die wird ja auch momentan immer stärker. Wir brauchen immer mehr Touchpoints, bis sich die größere Menge der Interessenten entscheiden kann. Und deswegen gibt es ja auch Social Media und die ganzen anderen Sachen. Deswegen folgen halt Leute einen Podcast, YouTube, bei euch bei Instagram. Und nach einem Jahr, wenn die gefühlt 200 Beiträge gesehen haben und 180 Stunden Videocontent, dann entscheiden sie sich. Ja, natürlich ist es nicht für jeden so schlimm, aber auch da gibt es Menschen, die brauchen immer mehr Touchpoints und die E-Mail ist einfach perfekt genau dafür, um einfach diese Touchpoints ganz gezielt zu setzen, um dann auch auszuwerten, wie reagieren die auf die einzelnen Themen und können wir schon mehr Gas geben oder müssen wir ein bisschen das Tempo drosseln? Das ist auch wieder was, was du bei Social Media eigentlich so nicht kannst. Also du weißt dann zwar, wer hat den Post gesehen, aber könntest nicht sagen, okay, für den, der den nicht gesehen hat, mache ich jetzt einen anderen Post. Bei der E-Mail geht das schon.
Okay. Dazu habe ich nochmal eine Verständnisfrage. Also ich sehe sofort, dass zum Beispiel E-Mail-Marketing oder jetzt auch ein YouTube-Kanal zum Beispiel für eine Currywurstbude nicht sonderlich interessant ist.
Die halt, es sei denn, sie hat die schärfste Soße der Welt.
Das ist genau. Aber wenn mein Geschäft daraus besteht, dass ich zum Beispiel irgendwelche Fußballfans gegen Mitternacht oder sowas halt oder nach dem Spiel halt abhole oder irgendwann nach dem Club, naja, also die fallen ja gerade aus dem Club raus und sind hungrig. So. Ja. Was brauche ich da machen? Also es ist halt ein akutes Problem. Die wollen eine Lösung haben. Brauche ich kein Marketing. Bei Immobilienmaklern sehe ich das sogar ein bisschen anders. Ich hätte den Eindruck, dass das nützlich ist. Zum Beispiel häufig ist ja die größte Herausforderung von Immobilienmaklern nicht die Objekte zu verkaufen, sondern die Objekte zu bekommen. Mhm. Und gerade da, wenn man, also da haben ja Leute viele Bedenken. Also zum Beispiel, die haben sich ein Haus gebaut und ihr ganzes Herzblut reingesteckt und das über Jahrzehnte, haben darin gewohnt und also kennen da jeden Stein, jede Pflanze. Und dieses Objekt, jetzt müssen sie es verkaufen, weil sie vielleicht alt werden oder sowas und das passt halt einfach nicht mehr zur Lebenssituation. Selber verkaufen können sie es auch nicht. Wem vertraut man das denn an? Ich glaube, wenn man da jetzt jemand hätte, einen Immobilienmakler, der einen quasi länger mit so einer E-Mail-Strecke dann aufwärmt, einfach da Beweise gibt, dass er eine nicht über den Tisch zieht und jetzt nicht den günstigsten Preis hat, sondern wirklich einen fairen Preis an Nachmieter, die das Objekt auch schätzen, also dass man da auf diese emotionale Komponente eingeht. Ich glaube, das wäre sogar ziemlich stark. Würde ich vermuten. Also ich sehe zumindest einen starken Case für YouTube und ich glaube, YouTube und E-Mail sind sich da sehr ähnlich.
Ja. Okay, das Thema Immobilienmakler, du hast mich. Ja, also alle Immobilienmakler, die jetzt zuhören, wir müssen doch E-Mail-Marketing machen. Du hast einen Part, der völlig korrekt ist. Es ist übrigens so, dass es eigentlich egal ist, welches Medium. Also auch wenn wir uns jetzt zum Beispiel regelmäßig sehen würden, wir hätten jetzt wöchentlich zwingend ein Date, warum auch immer. Also ein Termin, wo wir uns treffen. Und wir müssen in dem Termin auch gar nicht groß miteinander reden, sondern wir sind einfach nur beide am gleichen Ort. Vielleicht sind wir im gleichen Sportverein. Dann würden wir über die Wochen eine größere Sympathie aufbauen, solange es keinen Negativpunkt gibt. Also wenn der neutral ist, reicht der schon, dass wir nach mehreren Wochen irgendwie uns mehr mögen und uns mehr vertrauen. Und das ist eigentlich ein bisschen verrückt. So, jetzt können wir natürlich bei unseren ganzen Kunden das nicht herstellen. Wir können nicht unseren Kunden jede Woche irgendwie sehen durch Zufall und halt irgendwie für eine Begegnung sorgen. Und deswegen ist es halt gut, immer wieder im Bildschirm zu erscheinen. Und das per E-Mail kann ich es halt sehr gut steuern. Da kann ich halt die E-Mail dann schicken, wenn ich der Meinung bin. Bei YouTube auch da, wenn mein Kanal abonniert ist, dann sieht er meine Videos in der Regel auch. Aber bei allen anderen Medien wird es dann ein bisschen schwierig.
Ja, faszinierendes Thema. Was ich jetzt noch nicht ganz abgeschlossen habe in meinem Kopf, also ich verstehe, dass es für die Currywurstbude nicht so relevant ist, es sei denn, sie hat die schärfste Soße.
Obwohl da ehrlicherweise, da könnte ich jetzt auch wieder ein Gegenargument bringen. Was ist, wenn du, also wir machen das Thema E-Mail-Marketing und kombiniere es gerne mit WhatsApp, mit SMS, mit allen anderen Themen. Und was ist, wenn die Leute jetzt um 3 Uhr in der Nacht die Disco verlassen und du würdest dann eine WhatsApp-Nachricht oder eine E-Mail schreiben und sagen, ey, wenn ihr noch Hunger habt, noch haben wir offen. Könnte gar nicht so schlecht sein.
Ja, guck mal, das heißt, es gibt überhaupt keinen Fall, bei dem man E-Mail nicht braucht.
Außer der Schlüsseldienst. Der Schlüsseldienst hat einfach immer, der braucht einfach kein Marketing.
Gut, verstehe. Sehr interessant. Dann ist ja eigentlich so die Frage, wann ist es denn relevant? Weil wenn ich jetzt gerade mit meinem Business anfange, ich habe mich jetzt vielleicht mal positioniert, ich habe jetzt ein Coaching-Angebot meinetwegen, ich habe das jetzt so 2-3 Mal verkauft, fange ich dann direkt mit einem Newsletter an? Jetzt habe ich irgendwie so, oder fange ich direkt mit E-Mail-Marketing an?
Ja, fängst du direkt mit Instagram und LinkedIn an?
Ist ein guter Weg für die Direktakquise. Also weil ich outbound unterwegs bin. Ich habe den Eindruck, E-Mail-Marketing ist vor allem inbound. Das heißt, Leute müssen mich schon irgendwo kennen, dass sie mehr Content von mir sehen wollen.
Genau. Und was passiert mit den Outbound-Kontakten, die du nicht abschließt, was ja zwingend statistisch gesehen die größere Menge ist?
Ja, genau. Da ist man ja in der Größenordnung leicht von 99% oder sowas.
Was machst du mit denen?
Nun, am Anfang in der Regel gar nichts.
Ja, schade eigentlich.
In der Tat schade.
Ist es denkbar, dass von den 99%, die du im ersten Step nicht sofort konvertieren kannst, vielleicht später doch nochmal ein Kunde draus werden könnte?
Also ganz grob kann man sagen, 1% konvertiert jetzt. So 10 weitere Prozent im Laufe der nächsten Monate und Jahre, je nachdem, wie gut man sich anstellt. Das heißt, man hätte eine Verzehnfachung.
Genau. Und je nachdem, wie gut man sich anstellt, bedeutet, je nachdem, wie gut man vertrieblich dranbleibt, im Kontakt bleibt.
Vertrieblich oder im Marketing?
Genau. Und da hast du die Antwort. Also das ist halt genau der Part. Wenn du es von Anfang an machst, kannst du halt genau alle Leads, die du irgendwie einsammelst und nicht sofort konvertierst, perfekt über E-Mail-Marketing warm halten und dann später deutlich einfacher closen.
Ja. Also ich meine, dass man es direkt einsetzen kann, verstehe ich sofort. Dass es direkt sinnvoll ist, weiß ich noch nicht so genau. Also ich kann eine Parallele zu YouTube ziehen. Und zwar für die meisten Leute, die jetzt gerade mit ihrem Business anfangen und die ersten Leads gewinnen wollen, würde ich sagen, ist YouTube nicht der richtige Schritt. Also ja, man muss positioniert sein, man braucht vielleicht ein Hochpreisangebot, man muss ungefähr den Sales-Prozess verstehen. Aber man braucht halt eben auch die Zielgruppenkenntnis. Das heißt, ich muss ziemlich genau wissen, welche Probleme meine Zielgruppe wirklich hat. Nicht, was ich mir ausgedacht habe, nicht so irgendwelche Fantasieprobleme, sondern wirklich die reale Sprache, dass ich genau das, die Wortwahl der Zielgruppe treffe, zu den Problemen, zu den Wünschen, dass ich verstehe, was ihr Fehlverhalten ist. Weil erst dann kann ich ja Content machen, der wirklich konvertiert. Also als Faustformel, wenn ich im echten Leben mein Angebot nicht sonderlich gut verkauft bekomme, dann bringen mir Videos auch nichts, weil die sind ja nur Kopien von mir, die ja dann genauso schlecht verkaufen.
So, das heißt, ich habe eine andere Baustelle. Gar nichts was. Also wenn du diese Fragen generell noch nicht geklärt hast, glaube ich, dass jede Plattform zu früh ist.
Also für Content, ja.
Ja, weil du brauchst ja auch kein Webinar machen, wenn du die Sprache deiner Zielgruppe nicht verstanden hast und noch keine Empfänger hast. Umgekehrt, ein Webinar ohne E-Mail-Verteiler wird auch schwierig übrigens, weil nur aus der heutigen Einladung, was bei Social Media rausgeht und du bezahlte Werbung hast, nur damit ein Webinar zu füllen, ist ja möglich, aber wird dann auch sehr teuer und ist auch wieder schon sehr nachgelagert. Also da muss man schon sehr weit im Business sein, dass du dann ein volles Webinar hast.
Die Leute tauchen nicht auf.
Genau.
Ohne E-Mails.
Und auch das, gute LinkedIn hast du outbound, das stimmt. Aber wenn du jetzt mal so einen TikTok-Kanal zum Beispiel, brauchst du halt auch nicht aufbauen, wenn du die Zielgruppe noch gar nicht verstanden hast und auch das noch nicht hast. Also ja es ist ein Content-Kanal. Und solange du dein Angebot nicht validiert ist, also marktproof, und du noch nicht weißt, wie die Zielgruppe redet und wie die darauf reagieren und der Vertriebsprozess nicht steht, solltest du wahrscheinlich an sich kaum Content generieren. Brauchst du auch keinen Blog anfangen.
Genau.
Braucht man sowieso nicht mehr, aber in dem Fall auch nicht.
Blogs sind wirklich tot.
Ja, kann man auch drüber streiten, aber ist nicht einfacher. In den letzten Jahren geworden, genau.
Ja, okay, aber das ist eigentlich ein spannendes Zwischenfazit. Also man kann es ja dann eigentlich allgemein so sagen, es gibt den Unterschied zwischen Outbound und Inbound. Outbound mache ich halt immer am Anfang, wenn ich noch gar keine Kunden habe und gar keine Ahnung, dann gehe ich halt auf Leute zu, zum Beispiel auf Veranstaltungen, oder ich schreibe sie halt an über Social Media oder irgendwelche E-Mails, die man eigentlich nicht rausschicken darf. Das macht man natürlich nicht, aber nun ja. Und wenn ich dann mir diese Zielgruppenkenntnis erarbeitet habe, dann kann ich anfangen mit Content Marketing, dass ich inbound Leads bekomme, also Anfragen von Leuten, die sich von sich aus mehr melden. Und also sobald ich Marketing machen kann, 1-zu-N-Kommunikation, dann passt auch E-Mail. Also dann, sobald YouTube relevant ist, ist E-Mail auch relevant.
Ja.
Könnte man im Prinzip so zusammenfassen, oder? Spannend. Okay. Sehr cool. Jetzt haben wir uns, glaube ich, das Thema mit den E-Mail-Strecken noch gar nicht so genau angeschaut. Wir sind in sehr viele spannende Themen reingegangen. Also es gibt Cold-E-Mails, die klammern wir mal aus, die wollen wir nicht. Es gibt den Newsletter, dass ich immer wieder neuen Content schreibe, aber der hat ja ein Verfallsdatum. Und jetzt gibt es dann so E-Mail-Kampagnen, die ich einmalig aufsetze und die dann immer durchlaufen. Du hast da von einer sehr faszinierenden Idee erzählt, mit diesen Bausteinen, so dass jemand hat ein Dreieckproblem. Willst du das mal zusammenfassen?
Also wir fangen mal an mit dem Grundsatzverständnis von dem, ich entwerte den Content nicht. Also was ich ja bei den ganzen Social-Media-Plattformen, außer YouTube und Podcast, aber bei allen anderen Social-Media-Plattformen schwierig finde, ist die Tatsache, dass wir dazu gezwungen sind, immer wieder neuen Content zu generieren, um den Status quo zu erhalten. Und wenn wir das halt nicht machen, sogar abfallen. Und der Content, den ich heute generiere, der ist ja nicht schlecht, aber übermorgen halt schon nicht mehr relevant. So, im E-Mail-Marketing, wie auch bei YouTube, ist es so, dass ich, wenn ich jetzt ich habe eine Zielgruppe und ich weiß, die haben ein bestimmtes Thema, dann kann ich ja dafür eine E-Mail fertig machen. Und natürlich kann ich die jetzt rausschicken an alle, die da sind. Das wäre der klassische Newsletter. Der Newsletter hat halt immer einen Zeitbezug, also immer einen Bezug auf jetzt, morgen oder du kannst ihn datieren. Und der Unterschied wäre dann eine Automation, Kampagne, Workflow, heißt in jedem Tool ein bisschen anders, ist aber immer das Gleiche. Das heißt, du setzt etwas auf, was dauerhaft an ist und was dann den Interessenten ab einer bestimmten Bedingung reinzieht. Das heißt, der Interessent hat irgendwas bei dir nicht gebucht, war im Gespräch und dann kommt er in diese Kampagne. So, und das kann heute passieren, morgen oder auch in 2 Wochen oder auch in 2 Jahren, weil du wirst immer wieder Interessenten generieren, die nicht im ersten Step konvertieren und alle die können dann in eine Kampagne kommen und diese Kampagne ist fertig. Das heißt, die ist einmal getextet, die ist gesplittestet, die ist komplett schlüssig und die konvertiert immer einen weiteren Anteil von denen, die im ersten Step nicht gekauft haben. Und das läuft einfach komplett im Hintergrund. Und die baust du einmal auf, aktivierst sie und dann kannst du sie eigentlich auch vergessen, weil sie läuft ja im Hintergrund. Das ist einfach, als würdest du in deinem Vertriebsprozess ich vergleiche einen Vertriebsprozess ganz gerne so mit Goldschürfen. Und wir stehen dann im Fluss und haben so dieses schöne Sieb und dann haben wir irgendwie die Goldnuggets idealerweise, wenn wir dann den Gesand gesiebt haben. Und für mich ist E-Mail-Marketing einfach ein weiteres, feineres Sieb, was wir da drunter halten, wo wir dann auch nochmal Goldnuggets finden, die durch das erste Sieb durchgefallen sind. Also die im ersten Vertriebsprozess noch nicht konvertiert sind, die kriegen wir dann aber im zweiten und dritten Sieb und dieses Sieb ist E-Mail-Marketing. So verstehe ich das. Und so bauen wir es auch bei Unternehmen auf, dass wir einfach schauen, wo haben wir Kunden oder Interessenten noch nicht abgeholt und dann setzen wir diese Siebe ein und diese Siebe bauen wir ein einziges Mal auf. Dann schicken wir natürlich den Verteiler oder den Teil vom Verteiler da durch, aber in Zukunft kommen wir immer wieder Leads nach und die laufen dann auch alle durch diese E-Mails. Und das ist das Schöne, wir versenden E-Mails, wir haben auch Kunden, die versenden E-Mails, da sind die E-Mails auch 6-7 Jahre alt, komplett unverändert, weil sie einfach inhaltlich nach wie vor stimmen. Man muss halt nur gucken, dass man die E-Mail von vornherein zeitlos textet. Also du solltest halt nicht auf, weiß ich jetzt gerade, Olympia oder auf ähnliche Themen Bezug nehmen, sondern und auch nicht sagen, ich mache seit 3 Jahren das und das und das, weil stimmt ja nächstes Jahr nicht mehr. Du sagst dann, ich mache seit 2011 das, weil das stimmt im nächsten Jahr auch noch. Und so schreibst du dann halt einfach die E-Mail, die inhaltlich zeitlos ist, aber wirklich richtig gut. Also eine sehr starke Content-E-Mail, die Menschen konvertiert. Und dann entwertest du kein Content mehr. Das heißt, du baust Kampagnen statt Newsletter. Das ist wichtiges Grundverständnis.
Mhm. Genau. Also für absolut, absolut faszinierendes Thema. Ich erkläre mir im Prinzip so den ganzen Akquiseprozess, also dass jemand Kunde wird, so, dass jemand eigentlich nur eine bestimmte Anzahl an Informationen braucht, um einfach für sich eine Entscheidung treffen zu können. Mhm. Also es gibt natürlich Ausnahmen, zum Beispiel es gibt irgendwie Druckverkauf und Leute können in irgendwas reingepresst werden, aber das lassen wir mal außen vor. Also wir reden hier über so seriöse Businesspraktiken. Ja. Dann wollen wir Leute ermächtigen, dass sie für sich eine gute Entscheidung treffen können und sagen, ja, das ist das richtige Produkt für mich, ich möchte das wirklich haben, weil ich sehe, dass es Sinn macht. Mhm. Also es gibt eine bestimmte Anzahl an Informationen, die jemand einfach braucht, um diese Entscheidung treffen zu können. Sagen wir, es sind 100 Stück. Also ich habe das gerne in Zahlen. Mhm. Also er braucht jetzt diese 100 Informationen. Jetzt ist es ja eigentlich erstmal egal, wie ich ihm die zukommen lasse. Wenn ich mich jetzt mit einem Interessenten einen Tag lang zusammensetze, zum Beispiel auf einer Dachterrasse in Spanien,
genau,
wie wir uns kennengelernt haben, dann kann man sehr viele Informationen geben, möglicherweise genug, dass jemand direkt eine Kaufentscheidung treffen kann. Mhm. Also alle diese Informationen können transportiert werden. Jetzt möchte ich mich natürlich nicht mit jedem Interessenten mehrere Stunden zusammensetzen, auch wenn eine Dachterrasse in Spanien ein guter Ort dafür wäre. Mhm. Und da kommt ja jetzt dann im Prinzip Marketing ins Spiel. Ich versuche Informationen schon davor in den Markt reinzugeben, dass mehr Leute einfach verstehen, oh, das ist ja relevant für mich, ich sollte mich näher damit beschäftigen. Mhm. Dass ich quasi eine Informationslücke fülle, bis dann jemand sagt, ich bin zumindest bereit genug, mir mal ein Gespräch anzuhören. Und Sales, also das Vertriebsteam, hat ja dann eigentlich nur noch die Aufgabe, die letzten Lücken zu füllen.
Ja. Schönes Bild, gefällt mir gut.
Ist eigentlich wirklich gut, oder? Dann sieht man nämlich eigentlich auch, also Sales wäre ja dann eigentlich nicht notwendig, wenn das Marketing exzellent wäre und schon einfach alle Informationen im Vornherein bringt. Darum sind ja Webinare auch so gut. Also es gibt ja einen Grund, warum die teilweise mehrere Stunden gehen, weil ich dann versuche, alle Informationen mitzugeben, alle entsprechenden Einwände zu lösen, alle falschen Glaubenssätze zu lösen.
Und das ist auch ein schönes Vertriebsmindset, weil du dann nämlich in dieser Helferposition oder in dieser, wie es auch andere Kollegen sagen, Doktorposition gehst,
ja,
im Sinne von, ich schaue, wo hat der Patient möglicherweise ein Problem und wo kann ich eine Lösung, wo kann ich eine Lücke füllen, Informationslücke, die einfach noch nicht da war. Das ist ein guter Verkauf. Also ich finde immer, wenn Vertriebler so sagen, ich habe heute einen Abschuss, finde ich immer ganz schwierig. Ich denke mal, willst du das abgeschossene Tier sein? Ich glaube nicht. Also ich finde die Doktorassoziation oder auch dieses Auffüllen von Informationen finde ich sehr schön. Gutes Bild.
Ja, und das macht eigentlich E-Mails dann so interessant, weil wenn ich jetzt irgendwie Marketing mache, das passt voll zu dem, was du vorher gesagt hast, und jemand landet auf meiner Website. Mhm. Jetzt findet er da aber nicht alle fehlenden Informationen, die er bräuchte, um sich für ein Beratungsgespräch einzutragen, aber er hat genug Informationen, um zu sagen, ich weiß das, was gut ist, ich weiß aber noch nicht, wie es für mich relevant ist, ich trage mich mal für die E-Mail ein.
Genau.
Und wenn ich jetzt dann diese Kampagnenstruktur so fahre, dass ich mir überlege, was sind denn jetzt diese 100 Informationen beispielsweise? Und ich die dann im Lauf der Zeit, ich muss sie ja nur einmal machen.
Richtig.
Und dann kann ich die systematisch zukommen lassen. Und ich glaube, E-Mail ist da eigentlich das einzige Tool, das ich nutzen kann. Weil wenn ich Content auf Social Media mache, ich kann ja niemanden zwingen, mein YouTube-Video zu sehen. Also ich kann es nicht kontrollieren, aber ich kann niemand zwingen sozusagen, dass er meine E-Mail im Postfach zumindest bekommt.
Du könntest sogar bei der E-Mail insofern nochmal nachfassen, dass diejenigen, die die E-Mail nicht geöffnet haben, denen kannst du sogar die E-Mail auch später nochmal schicken mit einer anderen Betreffzeile. Also auch das geht. Das wäre beim YouTube-Video, müsstest du genau sehen, wer hat das Video nicht gesehen und müsstest das gleiche YouTube-Video nochmal mit einem anderen Titel und Thumbnail veröffentlichen und dann hoffen, dass die Person, die es nicht gesehen hat, klickt. Das ist unwahrscheinlich. Ne?
Ja.
Schwierig.
Ja. Und also insofern finde ich das unfassbar stark, weil man ja dann alle diese Informationslücken systematisch auffüllen kann, was eigentlich mit keinem anderen Tool so wirklich geht, bis dann jemand entweder genug Informationen hat, um zu sagen, okay, jetzt lasse ich mich beraten für die letzten 10 Informationen meinetwegen, oder dass er einfach dann direkt bestellt.
Ja. Und diese, wie du so schön sagst, diese Information, das ist ja genau das, was ich mit dieser Schablone in dem Vortrag vorgestellt habe, dass ich glaube, dass die ganzen Menschen, die im Verteiler sind, die haben irgendeine Herausforderung, die wir aktuell noch nicht adressiert haben. Und dann gibt es das Dreiecksproblem, ja, oder gibt ein Kreisproblem und gibt ein Viereckproblem. Und wir müssen dann halt eine E-Mail schreiben, die alle Dreiecksinformationsfragen klärt. Und dann brauchen wir eine E-Mail-Serie, die alle Kreisinformationsfragen klärt und alle E-Mail-Informationen, die Viereckprobleme löst und klärt. Und dann kriegen wir halt peu à peu diesen ganzen Verteiler immer weiter qualifiziert und kriegen immer wieder Interessenten raus.
Ja. Also E-Mail, richtig krasses Tool. Ich sehe eigentlich nur als einzigen Haken, dass E-Mails nicht
sexy sind. Das ist halt nicht fancy. Das ist halt so ein bisschen das Thema. Ne? Ich finde, E-Mail-Marketing ist nichts, wo, wenn du es irgendwie ansprichst, die Leute sofort mit großen, offenen Augen da sind. Wow, geil. Lass uns drüber reden. Ja, wenn ich heute sage, ich mache einen KI-Chatbot, dann sind alle Leute da und ich kann dir sagen, es funktioniert nicht besser als E-Mail-Marketing. Also haben wir auch getestet. Aber es ist halt nicht sexy.
Weil es halt nicht neu ist.
Richtig,
es ist halt das uralt. Kein neues Shiny Object mehr.
Nein, gar nicht. Das kannst du auch nicht mehr, es gibt ja schon ganz viele, die sagen, E-Mail-Marketing ist tot, ne? Was nicht stimmt, aber es ist halt nicht Shiny Object, es ist halt nicht, und es ist halt viel einfacher, jetzt über KI zu reden oder über andere Themen, die halt ganz neu sind, ganz modern sind. Ja. Und wo es noch gar keine Erfahrungswerte gibt, ehrlicherweise bei manchen Sachen auch.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die Vorerfahrungen mit E-Mail haben und das hat halt für sie nicht funktioniert, weil halt irgendwelche Sachen falsch gemacht wurden. Und dann kann es schon leicht sein, dass man einfach das Thema abschreibt und sagt, ja, E-Mail funktioniert allgemein nicht, aber es war halt so, es hat halt für dich nicht funktioniert.
Ja, ich finde auch witzig, dass es so manche Leute gibt, die sagen, ja, ich lese ja gar keine E-Mails mehr. Dann sage ich, okay, aber sie haben noch gerade die Termineinladung für diesen Termin, wo sie gerade sitzen, ja, per Mail bekommen. Hm? Und mein Angebot haben sie ja auch bestätigt, es kam auch per Mail, ja. Hm? Also es ist, wir neigen dazu, bestimmte Dinge von uns selber jetzt nicht so richtig zu sehen, ja.
Ja. Mal abgesehen davon, dass E-Mail-Marketing vielleicht nicht ganz so sexy klingt, sehe ich noch eine Herausforderung darin. Oder wenn wir es jetzt zum Beispiel mal mit YouTube kontrastieren, dann ist es so, YouTube-Videos tauchen, wenn ich es gut mache, einfach von sich aus bei neuen Interessenten auf.
Ja.
Also sie generieren einfach neue Sichtbarkeit für mich. Und E-Mail hat natürlich immer nur, ich erreiche nur die Leute, die halt da drin sind. Also das heißt, ich brauche ja irgendetwas, um diese E-Mail-Liste zu füllen, dass ich im Laufe der Zeit mehr Leute erreichen kann.
Korrekt. Das ist, also du hast, es gibt eine Ausnahme tatsächlich. Du kannst im E-Mail-Marketing, kannst du mit so einer Art Empfehlungsprogramm arbeiten, dass du jetzt zum Beispiel sagst, du hast jetzt einen bestimmten Kurs und wenn jemand diesen Kurs an 5 Leute weiterempfiehlt, dann kriegt er den Kurs kostenfrei oder er kriegt ein Topping kostenfrei oder ähnliches. Dann kannst du aus deinem bestehenden Verteiler tatsächlich den Verteiler vergrößern. Das geht. Mhm. Ist aber jetzt nicht der Regelfall. Und das ist ja auch der große Vorteil, den zum Beispiel YouTube bietet, dass YouTube einfach alle Themen bedient. Also von Search zu Discovery, einfach alles. Und du hast auch die Kundenbindung und alles mit drin. Also es ist halt wirklich so eine Universalwaffe. Deswegen mache ich ja auch YouTube. Aber bei der E-Mail ist es richtig, da kommt im Prinzip nur etwas von außen dazu, wenn du dafür sorgst. Also wenn du deine ganzen Kanäle irgendwie auch selber den Fokus auf Lead-Generierung legst. Also du musst irgendwo in den Social-Media-Kanälen präsent sein, Werbung schalten etc. und auch damit immer aktiv neue Leads generieren, die dann im E-Mail-Marketing landen. Es ist das feine Sieb. Ne? Es macht nichts von alleine, aber es siebt immer weiter die Goldnuggets.
Ja. Also das heißt, sobald ich irgendwie ein bisschen in der Sichtbarkeit bin, sobald mich regelmäßig neue Leute entdecken, geht es ja dann, also zum Beispiel über einen YouTube-Kanal, geht es ja dann eigentlich wirklich nur noch darum, wie kriege ich diese Leute in die Liste rein, damit ich dann alle Informationen auffüllen kann, damit dann letzten Endes jemand Kunde wird.
Genau.
Cool. Also ein extrem nützliches Tool, das man vor allem dann auch komplementär zu anderen Sachen einsetzt. Ja. Okay. Cool. Willst du vielleicht nochmal ein paar Worte dazu sagen, wie du eigentlich jetzt in dieses Thema E-Mail reingerutscht bist? Wenn du das jetzt seit 2017 machst, das ist ja für den Online-Marketing-Space ja ungewöhnlich lange.
Ja, es ist eigentlich ein bisschen witzig, wie es passiert ist. Also ich hatte vorher, war ich im Online-Marketing, habe komplexere Strategien für Unternehmen entwickelt und dieses Business lief dann zunehmend immer besser und ich bin dann an so einer, ja, wie soll ich sagen, so eine Schwelle gekommen, wo ich gemerkt habe, ich arbeite wahnsinnig viel und ich hatte irgendwann so ein richtiges Aha-Momentum, wo ich gemerkt habe, ich sitze im Hamsterrad, also ich sitze in meinem eigenen. Ich habe gemerkt, ich kann keine weiteren Projekte mehr annehmen. Ich habe aber auch in dem Moment, wo ich Projekte abarbeite, im Prinzip keine Zeit für Akquise. Dann kommst du wieder in die Umsatzachterbahn, kommst dann wieder. Irgendwann hast du Zeit, dann musst du wieder Akquise machen und ich habe einfach gemerkt, ich kann auch schlecht über weitere Mitarbeiter skalieren, weil einfach meine Prozesse damals auch wirklich nicht so gut aufgestellt waren, dass es funktioniert hat. Das heißt, ich habe einfach gemerkt, okay, um mehr Umsatz zu machen, müsste ich mehr arbeiten kann ich nicht, ich kann auch keine Akquise mehr machen, ich kann das nicht mehr machen und bin so ein bisschen gefangen im Hier und Jetzt und habe dann einfach überlegt, wie kannst du das Problem lösen? Ich habe dann unterschiedliche, ja, auch mir Coaches geholt und auch Trainer und irgendwie war das alles nicht die perfekte Lösung, weil ich einfach auch jetzt keine Mitarbeiter anstellen wollte, die zwingend davon abhängig sind, dass ich denen etwas an Aufgaben beschaffe und wenn ich das nicht mache, die dann halt im Prinzip leer rumsitzen. Also das war so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Und ich habe dann einfach aus einem eigenen, aus der Notwendigkeit, meine Prozesse besser zu machen, angefangen, meine Prozesse zu automatisieren. Und das war einfach per E-Mail der logischste Fall, weil ich habe die ganze Kommunikation damals per E-Mail gemacht. Also wie du auch jetzt im B2B hast du einfach sehr viel Kommunikation per E-Mail und ein bisschen was per WhatsApp. Aber ansonsten wirklich so, dass wir jetzt, also wir schreiben zum Beispiel jetzt beide nicht über einen Facebook Messenger miteinander. Das ist untypisch, würden wir auch nicht machen. Das heißt, ich habe einfach meine Prozesse automatisiert, um mir selber wieder Zeit zu schaffen und hatte dann innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von 2 oder 3 Monaten, habe ich mir über 10 Stunden Arbeitszeit pro Monat freigeschaufelt. 10 Stunden Arbeitszeit pro Woche freigeschaltet, also 40 Stunden im Monat freigeschalten, durch automatisierte E-Mail-Marketing-Strecken. Also dadurch, dass Interessenten von alleine qualifiziert wurden, dadurch, dass Webinare automatisch eingeladen wurden, dadurch, dass Angebote versendet wurden und nachgefasst wurden, dadurch, dass Termine automatisch gemacht wurden und so weiter. Also ich habe mir ganz viele Automationen gebaut und das war damals so ein, das hat mich völlig fasziniert. Und hat mich teilweise auch wirklich nachts nicht schlafen lassen, weil ich immer wieder neue Ideen hatte und habe dann angefangen, alles durchzuautomatisieren. Ich fand das voll cool. Und dann gab es 2 Aha-Momente. Erstmal ist nicht nur meine Arbeitszeit gesunken, sondern ich habe parallel auch meinen Umsatz gesteigert. Und das hielt ich ja vorher schon gar nicht mehr für möglich. Das heißt, ich habe meinen Umsatz um 25% sogar steigern können mit weniger Arbeitszeit. Und das war irgendwie ziemlich cool. Und interessanterweise habe ich daraus gar nichts gelernt. Also man müsste ja mal meinen, wie das dann so eine Erkenntnis kommt, die kam aber gar nicht. Die Erkenntnis kam erst später. Ich hatte dann eine nicht erkannte Blinddarmentzündung. Ist halt erstmal nichts Dramatisches. Aber wenn die nicht erkannt wird, ist halt schwierig. Und dann hatte ich sogar einen Blinddarmdurchbruch, der am Anfang auch nicht erkannt wurde. Damit war ich 14 Tage unterwegs. Und dann kam ich irgendwann zum 3. Mal ins Krankenhaus, weil also Blinddarmdurchbruch ist nichts Angenehmes, wenn du den überlebst. Also wenn du noch lebst und der Blinddarmdurchbruch da ist, das ist sehr, sehr schmerzhaft. Und dann war ich im Krankenhaus und dann haben sie mich notoperiert und dann war ich wirklich 6 Wochen out of order. Ich habe auch so eine brutale Narbe davon, also 6 Wochen out of order. Und dann kam eigentlich die Erkenntnis im Krankenhaus. Weil ich hatte nach der OP, das hatte ich auch noch nie, konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass es so ein Momentum gibt. Ich bin aufgewacht und hatte keine Energie, um eine E-Mail zu beantworten, um ans Telefon zu gehen. Und ich habe nicht natürlich auch, kann man sich denken, wenn du jetzt ins Krankenhaus gehst, nicht die Termine vorher alle abgesagt oder nicht dafür für Urlaubsvertretung gesorgt oder ähnliches. Das war halt unvorbereitet, logischerweise. Und das Faszinierende war, dass ich in diesem Krankenhaus lag und konnte nichts machen. Und dann habe ich einfach gesehen, dass auf meinem Handy Provisionen eingehen, von denen ich halt einfach, also ich habe nichts gemacht und da ging einfach Provision ein. Halt, ja, Digistore mal gepinkt und dann gab es Terminbestätigung, gab es Anfragen, die kamen komplett von alleine. Ich hatte ja damals auch schon automatisierte Webinare, das heißt, dann waren Webinare, da waren Leute drin, die ich nicht kannte, die sind einfach von alleine in den Verteiler gekommen, wurden qualifiziert, wurden eingeladen, waren im Webinar, haben danach eine Anfrage gestellt und was bestellt. Und das war irre. Und das war so ein Momentum, wo ich wirklich gemerkt habe, krass, das, was ich vorher alles aufgebaut habe an Automatisierung, rettet mir jetzt gerade den Hintern. Und das war so für mich der Gamechanger, wo ich einfach gemerkt habe, dass es ist mehr als nur eine Marketingmaßnahme. Es ist mehr als, wir machen jetzt coole, bunte E-Mails, sondern es ist etwas, was wirklich strategisch in dem Unternehmen eine ganz essentielle Rolle einnehmen kann. Und mich haben dann ganz viele Geschäftspartner auch im Krankenhaus besucht und die kamen dann immer so, ja, wie soll ich das sagen, die so, wenn so mitleidig, so, oh Mensch, geht's dir denn gut? Und sollen wir für dich sammeln, so weißt du, wo ich denke, ja, ist wirklich total nett gemeint, also ich finde, dieses Mitgefühl war ganz rührend und dann habe ich denen immer erklärt, das klingt echt komisch, aber es läuft gerade richtig gut. Aber also die haben, das, ja, das klingt komisch, ich war ja damals, hatte keine große Firma und es lief dann einfach richtig gut, obwohl ich halt gar nichts gemacht habe. Und dann haben die natürlich alle gefragt, ja, wieso denn? Also was machst du denn? Dann habe ich denen erklärt, was Prozesse und Automatisierung. Und wahrscheinlich hatte ich zu dem Zeitpunkt auch, wenn ich das erklärt habe, einfach Bunsenbrenner in den Augen, weil einfach die Begeisterung so krass war. Und die Antwort von allen war immer identisch. Die haben immer gesagt, das ist ja geil, das will ich auch. Und dann habe ich halt gedacht, okay, gut, wie machen wir das jetzt? Und dann habe ich einfach geguckt, wer löst denn solche Themen und habe ehrlicherweise lange recherchiert und habe ein paar Agenturen gefunden, die machen sowas. Und die haben, wenn ich die angefragt habe, haben die immer gesagt, ja, so ab 6-stellig können wir drüber reden. Da dachte ich so, das ist Klein- und Mittelstand, also brauchen wir ja keine 6-stelligen Projekte, also muss doch mal irgendwas Bezahlbares geben. Ich habe niemanden gefunden und dann ging mir tatsächlich meine Geschäftspartner ein bisschen auf den Keks, weil die gesagt haben, wann können wir denn starten? Und ich sagte, ja, ich finde keinen, der es umsetzt. Dann mach du es doch. Und dann habe ich einfach überlegt, wie habe ich es bei mir gemacht, mit welcher Logik und habe dann einfach versucht, das Ganze so ein bisschen ja, zu, also so auszufiltern und dann einfach neu aufzusetzen. Und habe für die dann einen Workaround gefunden, wie ich das bei anderen Unternehmen aufbauen konnte. Und das hat einfach richtig gut funktioniert von Anfang an. Das heißt, wir haben dann auch dort E-Mail-Strecken aufgesetzt und automatisierte Prozesse. Und auf einmal haben die Zeit gespart und mehr Umsatz gemacht. Und auf einmal haben die auch aus alten Leads wieder Umsatz gemacht. Und dann haben die mich weiterempfohlen. Und das hat nicht lange gedauert. Dann hatte ich mit diesem nicht vorhandenen Business, also diese Business Opportunity gab es nicht, mehr oder fast mehr Umsatz als mit dem alten Business, was ich halt vorher 7 Jahre schon gemacht habe, oder 6 Jahre. Das heißt, das war dann so ein Wink mit dem Zaunfall, der kam dann eigentlich viel später. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, also wenn irgendwie jetzt das neue Thema, wo ich keine Webseite habe, kein Social-Media-Auftritt, keine Werbematerialien, ehrlicherweise nicht mal eine Angebotsvorlage, wenn da jetzt mehr Anfragen kommen als bei dem anderen Thema, was ich jetzt seit 6 Jahren kontinuierlich von Tag ein, Tag aus hoch und runter bete, dann sollte ich vielleicht einfach dem Bedarf folgen. Und das habe ich dann irgendwann gemacht und habe dann für mich einen ganz harten Cut gezogen und habe dann wirklich die alte Marke komplett eliminiert, habe den Kunden auch wirklich abgesagt, also habe gesagt, ich mache das jetzt nicht mehr, habe die übergeben an andere Dienstleister, an andere Agenturen und habe dann mit einer neuen Marke gestartet und komplett von Scratch auf. Und das hat 2 Monate gedauert, dann hatte ich den ersten Mitarbeiter, der mitgemacht hat. Und dann war 4 Monate später der zweite Mitarbeiter da, völlig verrückt. Also das hätte ich mir vorher so nie vorstellen können. Und es war alles nur nicht geplant.
Stark. Richtig starke Story. Na gut, wenn sich jetzt Zuschauer denken, Mensch, der René, der macht einen ganz soliden Eindruck. Ich würde da gerne mehr erfahren. Wo können denn Leute mehr über dich erfahren?
Ja, also grundsätzlich in meinem YouTube-Kanal natürlich. Ist Anlaufstelle Nummer 1, ganz klar. In meinem YouTube-Kanal, da stelle ich auch mal solche Strategien im Detail vor. Ansonsten natürlich bei uns auf der Webseite autima.de. Und da kann man sich auch für Beratung natürlich eintragen. Klar, das ist, machen wir auch nicht anders. Aber es gibt bei uns auch Lead-Magneten, für die man sich eintragen kann. Also wenn man ein paar mehr Informationen zum Thema E-Mail-Marketing haben möchte, wir haben eine E-Mail-Marketing-Masterclass. Die ist kostenfrei. Und da zeige ich einfach mal so richtig strategischen Deep Dive, wie setzt man sowas auf, und zwar mit minimalem Aufwand. Also wirklich, was ist eigentlich so Pareto? Also ich finde halt Newsletter nicht Pareto. Also was sind die Dinge, die ich jetzt machen muss im E-Mail-Marketing, um sofort ein Ergebnis zu haben, und was kann ich eigentlich alles weglassen? Das erkläre ich dort.
Prima, dann verlinken wir das entsprechend hier.
Juhu!
Gut, in diesem Sinne, klasse René, war ein richtig spannendes Gespräch und vielen Dank, dass du hier warst.
Danke, Jonathan, hat mich gefreut.
Das war's schon wieder beim Logical Lemon Insider Podcast. Viel Spaß beim Umsetzen und Anwenden. Bis zur nächsten Folge.